Willkommen zu Umgeschichtet. In wenigen Tagen, am 11. November, jährt sich zum 90. Mal das Ende des Ersten Weltkrieges, genauer die Unterzeichnung des Waffenstillstandes zwischen dem Deutschen Reich und der Entente, der gegnerischen Kriegsparteien Frankreich, Großbritannien und den USA, im Wald von Compiègne in der Region Picardie. Aus diesem Anlass finden beispielsweise in Frankreich größere Gedenkveranstaltungen statt. In Deutschland ist das Interesse eher gering. Der Stuttgarter Historiker Gerhard Hirschfeld spitzt dies so zu.
Der 11. November ist in Großbritannien und in Frankreich natürlich ein stark erinnerter Tag, ein Tag, an dem sehr viel stattfindet. In Deutschland ist es ja nicht nur die Martinsgans, die an diesem Tag gegessen wird, es ist der Beginn des Karnevals. Das wurde übrigens von den ehemaligen Kriegsgegnern der Deutschen als ein besonders infames Beispiel angesehen, dass sie nicht einmal diesen Waffenstillstand gebührend feiern konnten.
In Zusammenarbeit mit dem Frankreich-Zentrum organisierte das Italien-Zentrum der Freien Universität Berlin am 28. Oktober eine Veranstaltung unter dem Titel 90 Jahre danach, das Ende des Ersten Weltkrieges in europäischen Perspektiven. Die Referenten fragten nach den unterschiedlichen Wahrnehmungen des Kriegsendes in der Öffentlichkeit, aber auch der wissenschaftlichen Forschung, nach gemeinsamen Erfahrungen und auch nach bewussten oder zufälligen Umdeutungen der Vergangenheit. In den folgenden Minuten hören Sie Ausschnitte aus dieser öffentlichen Veranstaltung in der Silberlaube der FU in Berlin-Dahlem. Die Französin Dr. Elise Julien hat vor kurzem ihre Dissertation vorgelegt, die sie über weite Strecken in Berlin verfasste. Sie verglich darin die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg in Frankreich und Deutschland. Jetzt lehrt sie am Institut d'études politiques im nordfranzösischen Lille. Zur spezifischen Situation in Frankreich sagt sie:
Im Unterschied zu Deutschland ist Frankreich damals schon seit Jahrzehnten ein republikanisches Land. Insgesamt neigen die Franzosen dazu, sich einerseits als Urheber des Fortschritts und der Demokratie in der Welt zu konzipieren, sich andererseits als Opfer der deutschen Aggression zu sehen. Die Erfahrung der deutschen Besatzung verstärkt das Gefühl eines Verteidigungskrieges und das einer spezifisch deutschen Grausamkeit. Auch deshalb fühlen sich die Franzosen dazu legitimiert, den Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei zu führen.
Zivilisation versus Barbarei. In Deutschland hatte die öffentliche Publizistik, aber auch Schriftsteller, wie selbst Thomas Mann in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen, vor dem Ersten Weltkrieg bereits die gleiche europäische Scheidelinie benannt, aber anders formuliert. Hier ging es immer um Kultur versus Zivilisation, also ein vermeintlich tieferes Verständnis des Seins auf deutscher Seite. Zivilisation wurde hier also als Defizitbeschreibung verwandt. Zurück zur Argumentation von Dr. Elise Julien. Der Waffenstillstand wird begrüßt und führt zu einem nationalen Konsens.
Der Sieg erlaubt außerdem eine Erinnerungspolitik in der Kontinuität der Kriegsjahre. Nach Ende des Krieges nehmen nationale Totenehrungen rasch zu, ebenso wie Ehrenzeichen, Gedenktafel, Gedenkbücher und auch Gesetze zum Andenken werden rasch verabschiedet. Zum Beispiel beschließt ein Gesetz vom Oktober 1919 die Errichtung eines zentralen Denkmals und die Einführung eines jährlichen Gedenktages. La Grande Guerre, der große Krieg, wie man ihn während des Konflikts bezeichnet hat, ist ein Ausdruck, der sich auf Dauer in Köpfe und Gesetze einprägt.
1920 wird das Grabmal des unbekannten Soldaten eingeweiht. Zwei Jahre später, der 11. November, zum Gedenktag erklärt. Durchgesetzt übrigens von den Veteranenverbänden. Der französische Staat denkt zunächst an Allerheiligen, um keinen zusätzlichen Feiertag einführen zu müssen. Es entsteht in der Folgezeit, durchaus in der Tradition der französischen Revolution, ein laizistisches, rituelles Gedenken. Und im Unterschied zu anderen Nachkriegssituationen in Europa, insbesondere in Deutschland, entwickelt sich in Frankreich etwas Eigentümliches, eine Art pazifistische Kriegserinnerung.
Nachdem die Begeisterung des Sieges nachlässt, findet in der Tat sogar eine progressive Umkehr im Geiste statt. Diese ergibt sich, weil den Franzosen immer klarer wird, welche extreme materielle und moralische Schwächen sie selbst erlitten haben. Auf materieller Ebene muss wieder aufgebaut werden und neue Generationen müssen noch geboren und ausgebildet werden. Der militärische Sieg, der in den ersten Nachkriegsjahren das nationale Gefühl oft bestärkte, stößt bald auf eine allgemeine Erschöpfung, was zu einer Verurteilung des Krieges führt. Die große Mehrheit der Bevölkerung sieht den Krieg nun als ein Zerstörungswerk, das sich nicht mehr wiederholen darf.
Dr. Elise Julien hat auch herausgearbeitet, was diese Haltung für die Geschichtsschreibung bedeutete. Man beschäftigte sich nämlich mehr mit der Vorgeschichte und dem Beginn des Krieges. Erst in den letzten Jahren spielt das Kriegsende wieder eine stärkere Rolle in der historischen Forschung. Und einige Autoren weisen darauf hin, dass die Nachkriegserinnerung in Frankreich den Blick verstellt für das Selbstverständnis der französischen Gesellschaft während des Ersten Weltkrieges. 90 Jahre danach, das Ende des Ersten Weltkrieges in europäischen Perspektiven, eine Veranstaltung des Italienzentrums der FU in Verbindung mit dem Frankreichzentrum vergangene Woche. Jetzt zusammengefasst hier in Umgeschichtet. Professor Dr. Gerhard Hirschfeld leitet die Bibliothek für Zeitgeschichte an der Württembergischen Landesbibliothek und lehrt am Historischen Seminar der Universität Stuttgart. Er stellte die deutsche Geschichtsschreibung der Zwischenkriegszeit und ihre Auseinandersetzung mit dem Kriegsende dar.
Zu der berüchtigten Dolchstoßlegende von rechts gesellte sich in der deutschen Öffentlichkeit bereits unmittelbar nach Kriegsende die sogenannte Kriegsunschuldlegende. An ihrem Zustandekommen waren auch linke und liberale Parteien und deren Repräsentanten beteiligt. Dies trifft auch auf die MSPD, also auf die Mehrheitssozialdemokraten, zu, die ihre Burgfriedenspolitik, also die Bewilligung der Kriegskredite 1914, mehrheitlich nicht als Irrtum erscheinen lassen wollten. Diese sogenannte Kriegsunschuldlegende sollte dabei nach dem Willen der Weimarer Demokraten als eine emotionale Klammer für die auseinanderstrebenden politischen und gesellschaftlichen Kräfte der jungen Republik wirken. Damit aber erwies sich die Ablehnung des Versailler Vertrages und insbesondere die Ablehnung der in Artikel 231 festgelegten politischen und völkerrechtlichen Verantwortung für den Krieg einmal mehr als das einzig emotional wirksame Integrationsmittel, über das die Republik gebot.
Die Geschichtsschreibung beschäftigte sich auch hier, wie in Frankreich, weniger mit dem Ende des Krieges, sondern mit seiner Vorgeschichte.
Da das Verhalten der deutschen Regierung in der Julikrise 1914 im Nachhinein auch von den vehementesten Verfechtern deutscher Unschuld zumindest als ungeschickt angesehen wurde, war die deutsche Geschichtswissenschaft bemüht, die Zeit von Bismarck bis zum Weltkrieg als eine einzige Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs nachzuweisen. Dabei suchte sie zu argumentieren, dass sich im Zeitalter des europäischen Imperialismus eine Mächtekonstellation herausgebildet hätte, in der das spät erwachte, dann gleichsam riesenhaft wachsende Deutschland an der natürlichen Entfaltung seiner Kräfte gehindert worden sei. Deutschland habe sich vor 1914, so die ganz überwiegende Auffassung der deutschen Historiker, in einem Zustand notwendiger Verteidigung nicht allein seiner Interessen, sondern geradezu seiner Existenz befunden.
Gerhard Hirschfeld stellte aber auch fest, wie die Situation in Deutschland sich von der in Frankreich unterschied, weil die Wirkung des Krieges quasi fortdauerte.
Angesichts der fortgesetzten kriegerischen Auseinandersetzung um die neuen nationalen Grenzen Europa, unter dem Eindruck der Freikorpskämpfe im Baltikum und in Oberschlesien, von Rheinlandbesetzung und Kampf um die Ruhr, setzte sich der Krieg nach dem Krieg, zumindest aber als Krieg in den Köpfen, fort. Und auch die Historiker machten hier keine Ausnahme.
Und so wundert es nicht, dass der Nationalsozialismus daran anknüpfen konnte und den Zweiten Weltkrieg nicht nur als Konsequenz, sondern geradezu als Fortsetzung nach kurzer Unterbrechung darstellen konnte.
Auf der Basis erprobter historischer Stereotypen und gleichsam mythischer Beschwörungen von Schlachtenordnen wie Tannenberg, Langemark, Verdun vollzog sich die Wehrhaftmachung der deutschen Geschichtsschreibung. Die militärischen Siege über Belgien und Frankreich 1940 wurden vom NS-Regime als das wahre Ende des Ersten Weltkriegs gefeiert, wobei sich die Führung der Zustimmung der meisten Deutschen sicher sein konnte. Bekanntlich war Hitler niemals populärer als in den Monaten nach der französischen Kapitulation im Juni 1940.
Die italienische Perspektive brachte Professor Dr. Oliver Janz von der Freien Universität in das Gespräch ein. Janz, der in seiner Habilitationsschrift das symbolische Kapital der Trauer im italienischen Gefallenenkult des Ersten Weltkrieges untersucht hat, verwies auf die Tatsache, dass Italien zu den Siegern des Krieges zählte, sich aber subjektiv als Verlierer wahrnahm. Das hing nicht zuletzt mit den gigantischen Erwartungen im Vorfeld zusammen.
Große Teile der Öffentlichkeit, der Intellektuellen, aber auch der politischen Eliten sahen ihr Land nämlich als eine innerlich, aber auch territorial noch unvollendete Nation, Nationen in Computer. Nur ein großer, erfolgreicher Krieg, so die Meinung vieler, konnte die Scharten der militärisch wenig glanzvollen Einigungskriege und das Kolonialdesaster von Adua 1896 auswetzen und vor allem die Massen zur Identifikation mit Staat und Nation bewegen, dem großen Problem der italienischen Geschichte in der neueren Zeit.
Allerdings waren es recht unterschiedliche Vorstellungen, die die verschiedenen Kreise der italienischen Öffentlichkeit bewegten.
Diese Erwartungen divergierten natürlich. Die Nationalisten wollten vor allen Dingen Kolonien und die lang ersehnte Großmachtstellung Italiens. Die demokratischen Kräfte erhofften sich vor allen Dingen von dem Krieg an der Seite von Frankreich, das ja Republik war, eine Demokratisierung auch im eigenen Land. Und sagen wir mal, das Establishment, das setzte vor allen Dingen auf Ruhigstellung der inneren Konflikte, die massiv waren, Stichwort Sozialistische Partei, durch einen schnellen und erfolgreichen Krieg. Der Krieg war dann alles andere als kurz und die Erfolge ließen auch auf sich warten.
So entwickelte sich allmählich die Grundlage, auf der der Dichter D'Annunzio sein Wort vom verstümmelten Sieg transportieren konnte. Er formulierte noch, der Sieg werde nicht verstümmelt sein. Dabei war das reale Ergebnis, auch bei territorialen Forderungen, so schlecht nicht. Der Brenner wurde Grenze, Teile Dalmatiens kamen dazu, nur nicht die Hafenstadt Fiume, die dann später von Freikorps besetzt wurde. Der verstümmelte Sieg erwies sich als Kampfbegriff vielseitig anwendbar.
Für die einen war der Sieg verstümmelt, weil der nationalen Selbstbestimmung nicht zu vollem Recht verholfen worden war. Die anderen beklagten, dass Italien nicht an der Aufteilung der deutschen Kolonien beteiligt worden war. Der Slogan, das ist wichtig, war nicht nur ein rechter Slogan. Ja? Er war auch nicht nur auf der Rechten verbreitet, sondern auch in der demokratischen Linken. Er war deutungsoffen, ähnlich wie die andere große Parole des Krieges, die von der Più Grande Italia, die ja auch von D'Annunzio stammt, der sich hier eben in beiden Fällen als der große Hexenmeister der politischen Kommunikation erwiesen hat.
Die Faschisten unter Mussolini konnten sich schließlich als die Sachwalter des großen Krieges profilieren. Bei der anschließenden Diskussion wies Professor Dr. Oliver Janz auf das methodische Problem hin, dass man, je weiter man auf die Ebene des Alltags geht, umso größere Gemeinsamkeiten zwischen den Mitgliedern der kriegsführenden Nationen feststellen kann. Es wurde darüber gesprochen, dass es aber nicht nur in der politischen, sondern auch in der kulturellen Sphäre differierende Muster gibt, dass etwa die Frage nach der Brutalisierung des Krieges, die in Deutschland eine so große Rolle spielte, in Frankreich fast gar nicht thematisiert wurde. 90 Jahre danach, das Ende des Ersten Weltkrieges in europäischen Perspektiven. Auszüge aus den Referaten von Dr. Elise Julien, Professor Dr. Gerhard Hirschfeld und Professor Dr. Oliver Janz, gehalten am 28. Oktober in der Freien Universität Berlin als Veranstaltung des Italienzentrums in Zusammenarbeit mit dem Frankreichzentrum. Zum Schluss wurde betont, dass die europäische Perspektive selbstredend noch weitere Forschungen einbeziehen müsste, etwa zu den Auseinandersetzungen im Osten und auf dem Balkan. Und zur Rolle der spät in den Krieg eintretenden USA. Das Schlusswort in Umgeschichtet soll aber der Moderator der Veranstaltung haben, der frühere Leiter des Frankreich-Zentrums, Professor Dr. Etienne François. Er wurde im Sommer aus seinem Amt verabschiedet.
Die Tatsache, dass die Forschung nach dem Ersten Weltkrieg eine höchst politisierte Forschung war, aber gleichzeitig auch eine sorgfältig eine akademische Forschung sei. Es gibt keinen Widerspruch zwischen Politisierung und Wissenschaft. Beide können miteinander zusammengehen, das haben wir gesehen, und das erinnert uns daran, dass die Forschung, auch wenn sie akademisch ist, immer in einem größeren Kontext eingebettet ist und nie unabhängig von den Emotionen und Befindlichkeiten einer Gesellschaft.
Und soweit für heute umgeschichtet, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet von Harald Asel.